Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der zweiten Oktoberausgabe 2025. Mein Name ist Gerolf Meyer und ich begrüße euch zu dieser Ausgabe, in der ich mal wieder mit euch unterwegs sein werde, wenn ihr wollt. Denn ihr habt sicher alle bemerkt, die Jahreszeit mit den dunklen Abenden und Morgen ist angebrochen. Und ich weiß nicht, ob es euch so geht wie mir. Ich finde, das ist insgesamt ziemlich dreist. Die Sonne steht jetzt immer tiefer am Horizont, sie hat auch nicht mehr so viel Kraft wie im Sommer und sie verzieht sich immer früher in Richtung Westen. Jedenfalls sieht es jeden Tag so aus und besonders unverschämt sind für mich die Tage, an denen ich die Sonne überhaupt nicht zu Gesicht bekomme. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen und ich weiß auch, wer schuld ist. Unser Planet hat seine Achse vor ziemlich langer Zeit schräg gestellt und jetzt haben wir den Salat. In anderen Erdteilen liegen die Dinge ein bisschen anders. Ich kämpfe hier in Sachsen aber in jedem Herbst mit dem abnehmenden Licht und das geht mir schon ziemlich lang so. Mir ist da zum Beispiel eine Abendfahrt auf einem Fahrradweg östlich von Leipzig eingefallen, die ich Ende der 90er Jahre als stolzer Besitzer eines weinroten Cannondale unternommen habe. Nur hat man von der schicken Rahmenfarbe an diesem Abend nichts gesehen. Es ist dunkel gewesen auf dem Fahrradweg zwischen Debitz und Seelis. Und auch nicht nur dort, ich bin aus der Schule nach Hause gefahren und die Batterien meiner Frontlampe, die waren mal wieder platt. Das ging immer ziemlich schnell. Es ist eine dieser mondlosen Nächte gewesen, in denen man wirklich kaum etwas sehen kann. Ich habe aber gute Streckenkenntnis gehabt und mir damit geholfen, immer mal wieder die Lampe einzuschalten und dann für wenige Sekunden einen ganz leichten Lichtschein zu erzeugen. Irgendwie ist da so eine Art Reststrom geflossen. Die Halogenbirne, von der ich ganz genau weiß, dass man sie natürlich nicht wie eine Frucht bezeichnen soll, hat ganz kurz aufgeleuchtet. Und genau dort, auf diesem Radweg zwischen den zwei Dörfern, habe ich dabei vor mir einen Schatten gesehen. Der ist ziemlich schnell auf mich zugekommen. Da ist noch jemand auf dem Rad unterwegs gewesen an diesem Abend und ich kann mich an kein Geräusch mehr erinnern. Ich weiß nur noch, dass ich sehr erschrocken bin und instinktiv nach rechts ausgewichen bin. Das war mal so richtig knapp und das hätte übel gescheppert und an das Geräusch würde ich mich dann vielleicht bis heute erinnern. Sehr bald danach bin ich in den Fahrradladen meines Vertrauens gefahren und habe mir einen Seitenläufer-Dynamo besorgt, einen AXA HR, eines der besten Modelle damals. Es ist fahrradlichttechnisch eine pfunzlige Zeit gewesen und seitdem hat sich einiges getan. Das charakteristische, surrende und leicht pulsierende Geräusch der Seitenläufer habe ich auch schon fast vergessen und überhaupt weiß ich kaum noch, wie das gewesen ist, als Fahrradbeleuchtung noch so ein düsteres Thema war. Denn inzwischen besitze ich habe es durchgezählt, 6 Vorderräder mit Nabendynamos und sogar noch mehr Scheinwerfer und alle können viel mehr als die jämmerliche Batterieleuchte an meinem Cannondale damals und auch deutlich mehr als der Halogenscheinwerfer, der nach diesem Erlebnis vom AXA mit Energie versorgt worden ist. Fahrradlicht ist viel besser geworden. Ich fahre heute manchmal stundenlang durch die Nacht und ich bin kaum langsamer als am Tag. Ich muss es auch nicht sein. Fahrradlicht hat sich entwickelt und na klar, um Fahrradlicht geht's in dieser Ausgabe. Ihr habt's geahnt.
Antritt. Der Fahrradpodcast von Detektor FM.
Nun ist das Schöne, dass wir in der Fahrradwelt sind und die zeichnet Verschiedenes aus. Zum Beispiel, dass sich viele Entwicklungen und Entwicklungsschritte oft bestimmten Firmen oder auch konkreten Menschen zuordnen lassen, die Radfahren ein Stück besser gemacht haben. Ich denke oft über diese nicht zu große und dadurch für einen Podcast angenehm zugängliche Fahrradwelt nach. Und einer der ersten, der mir dabei immer wieder einfällt, ist Wilfried Schmidt. Wilfried Schmidt hat nämlich das Funktionsprinzip des Nabendynamos aus einem viele Jahre dauernden Winterschlaf geholt und einen Nabendynamo entwickelt, der die meisten Fahrräder mit Dynamo-Beleuchtung beeinflusst hat, auf denen wir heute so rumfahren. Stromerzeugung, Ausbewegungsenergie, das ist inzwischen selbstverständlich. Wir haben 2017 darüber mit Wilfried Schmidt gesprochen. Ich habe euch den Beitrag in den Shownotes verlinkt und wir sind uns sicher einig darüber, dass der Dynamo als Stromquelle nur der erste Schritt ist, der uns Licht ans Fahrrad bringt. Wir gehen in dieser Ausgabe einen weiteren Schritt und ich höre mit euch hin, wie Fahrradlicht gemacht wird. Denn auch daran arbeiten ganz konkrete Firmen und Menschen. Ich schaue mir die Firma Busch & Müller an, denn die kümmert sich um Scheinwerfer, Rücklichter, Reflektoren und noch ein paar andere Dinge. Busch & Müller kommt aus meiner Tagen im Sauerland. Die Firma ist gerade 100 Jahre alt geworden und ich bin dort gewesen. Und ihr kommt jetzt mit.
Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo.
Mit so einem Zischen wird Fahrradlicht gemacht. Ja, wirklich. Wir sind in Meinerzhagen im Sauerland. Das ist ungefähr 60 Kilometer südlich von Dortmund. Und es ist eine Gegend, durch die ich ab und zu mit dem Rad fahre und immer ganz interessiert rumschaue. Denn ich habe hier immer wieder den Eindruck, Sauerland, das ist Mittelstandsland. Hier fahre ich in vielen kleinen Städten und Orten an Firmen vorbei, deren Namen ich kenne und die auf ganz bestimmte Produkte spezialisiert sind. Das können zum Beispiel große Papierhersteller sein und es gibt viel Metallverarbeitung, Tuningfedern für Autos, Mülleimer und Brotdosen, gestanzte Bleche, spezielle Pfosten. Eine ganze Menge Traditionsfirmen fallen mir ein, die ich dort schon gesehen habe. Die sind nicht so groß wie im nördlich liegenden Ruhrgebiet, wo zumindest in meiner Vorstellung tausende Menschen in Werkstore strömen oder zumindest geströmt sind. Aber einige von den Sauerländer Firmen, die werden manchmal als Hidden Champions bezeichnet. Also lose übersetzt Meister ihres Fachs, die sich stark spezialisiert haben und in ihrer Nische eine bedeutende Rolle spielen, weit über Sauerland hinaus. Deren Bedeutung aber vielen Menschen, die nicht so nah am Thema sind, gar nicht so bekannt ist. Busch und Müller ist eine solche Firma, natürlich aus der Fahrradwelt. Sie ist vor 100 Jahren in Meinerzhagen gegründet worden und Guido Müller führt sie in dritter Generation.
Ja, wir haben angefangen mit Pumpenhaltern und aber auch mit Katzenaugen. Das heißt also, diese Katzenaugen, die sind dann relativ schnell gekommen. Das war dann damals diese passive Beleuchtung, die so als Rückstrahler gearbeitet haben.
Das ist Guido Müller. Und mit ihm sitze ich bei Kaffee und Brötchen in einem Besprechungsraum. Falls ihr euch über das brummende Geräusch im Hintergrund wundert, das sind Spritzgussmaschinen. Zu denen kommen wir später noch.
Ich habe gelesen in Artikeln über euer Jubiläum, dass es 1929 oder so eine Änderung in den gesetzlichen Vorschriften gab. Was ist da passiert?
Da hat es eine gesetzliche Anforderung gegeben, wo es heißt, es war eine Pflicht, dass Fahrräder Rückstrahler haben mussten. Und das war auch so der Punkt, wo es dann tatsächlich richtig losgegangen ist, wie du es gerade beschrieben hast. Es gab die vorher schon im Programm, aber das war halt dann eher, es lief halt irgendwie und ab da war aber das Thema Fahrradbeleuchtung auf einmal super spannend.
Gesetzliche Regulierung von Fahrradlicht, das Thema kommt mir bekannt vor. Denn auch heute haben Gesetze und Vorschriften einigen Einfluss auf Fahrradlicht. Auch dazu kommen wir noch.
Ihr seid heute bekannt für gutes Fahrradlicht oder gute Fahrradbeleuchtung, aktive und passive. Alles, was mit Licht am Fahrrad zu tun hat, dafür kennt man euch eigentlich. Ist das in den letzten 100 Jahren, in den vergangenen 100 Jahren immer der Schwerpunkt dieser Firma gewesen oder hat sich das geändert zwischendurch?
Also es war immer ein wichtiger Teil dabei. Wir haben vieles im Laufe der Zeit probiert. Also wir haben auch mal Helme gemacht, wir haben Fahrradgriffe gemacht, wir haben auch mal noch was ganz anderes gemacht, Wäschestampfer und Haarföhne gab es in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und da ist vieles gekommen und aber auch wieder gegangen, aber die Fahrradbeleuchtung zieht sich als roter Faden durch.
Aus Artikeln zu eurem Jubiläum und aus so verschiedenen Darstellungen habe ich so den Eindruck gewonnen, dass so Ende 80er und dann eigentlich in den 90ern bei euch das Fahrradlicht wichtiger geworden ist.
Ja, es hat sich da etwas getan zu dem Zeitpunkt. Da ist deutlich mehr Elektronik ins Fahrradlicht reingekommen. Das war dann ja Anfang der 90er Jahre, wo wir den runden Lumotec gebaut haben. Das war ein Halogenscheinwerfer, der dann als Halogenscheinwerfer nochmal deutlich heller war als eben einer mit Normalglühlampe. Und dann ging aber auch die weitere Elektronik im Rücklichtbereich weiter. Also es kam, wir hatten die Idee des Standlicht-Rücklichtes, wo man also mit einem kleinen Kondensator etwas Energie vom Dynamo gespeichert hat und dann im Stand an eine Leuchtdiode abgegeben hat. Und das gab es eben damals noch nicht, hat sich dann aber etabliert. Mittlerweile bauen alle, auch unsere Wettbewerber, eben Standlicht-Rücklichter. Man kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass es ohne dieses Standlicht geht bei normalen Fahrradscheinwerfern. Und das hat aber eben mit der Elektronik dann deutlich einen Schwung reingebracht. Also dann kamen Sensoren, Hell-Dunkel-Sensoren, wo man merkte, mit Nabendynamos kann man das Licht automatisch ein- und ausschalten. Oder eben jetzt mit den E-Bikes, wo man deutlich mehr Energie auch zur Verfügung hat, wo man Kurvenlicht machen kann, Fernlicht, Bremslichter. Also es ist einiges, was sich da getan hat.
Du hast gesagt, ihr hattet die Idee zu dem Standlicht. Wie kommt ihr auf solche Ideen? Wer ist das? Wo passiert das?
Ja, da gibt es unterschiedliche Wege. Also manchmal ist es so, dass Erfinder auf uns zukommen und sagen, ich habe die und die Idee. Manchmal ist es eben so, dass unser Team in der Entwicklung etwas gesehen hat oder Technologien verfolgt hat und gesagt, da können wir was Gutes rausmachen. Manchmal ist es eben auch so von uns, dass wir jetzt dann von der Geschäftsleitung eine Idee haben. Also da gibt es tatsächlich unterschiedlichsten Wege, wie sowas dann zustande kommt.
Eine ziemlich wichtige Idee, die Busch und Müller bis zur Serienreife entwickelt hat, ist die des indirekt auf die Fahrbahn gebrachten Lichts. Indirekt klingt erstmal gar nicht so helle, ist am Ende aber schon.
Wir haben dann in 2007 eine Lichttechnik rausgebracht, wo die LED nicht mehr direkt nach vorne aus dem Scheinwerfer rausleuchtet, sondern wo sie rückwärts in einen Spiegel leuchtet und dann dort gerichtet wird und dann nach vorne erst rausgeht auf die Straße. Mit dieser Technologie war es möglich, sehr, sehr viel Lumen der LED einzufangen und wenig Streuverluste zu haben und konnten dadurch dann die Helligkeiten von damals, waren wir irgendwo bei 17 Lux, was man mit der frontal rauskommenden LED schaffen konnte, auf 40 Lux mehr als verdoppeln. Und das war, haben wir gemerkt, er hat ziemlich den Nerv der Zeit getroffen. Auch das war wieder ein teureres Produkt, muss man auch dazu sagen, wo wir gesagt haben, okay, das wird langsam wahrscheinlich anlaufen. Wir sind aber überrascht worden, ja, von dem Ansturm da drauf. Wir haben also gemerkt, die Leute brauchten helleres Licht, wollten helleres Licht haben und haben dafür auch dann deutlich mehr bezahlt und sind dann damals in der Produktion auch nicht hinterhergekommen in der ersten Zeit, die Menge an diesen hochwertigen, aber auch sehr hellen Lampen zu produzieren.
Das heißt, geht es bei diesem Spiegelsystem darum, das Licht also quasi, ich sage jetzt mal, einzufangen und definierter zu verteilen?
Richtig, ganz genau. Das ist also das von diesem, wir nennen das IQ-Tech bei uns, weil das eben so eine indirekte Lichtquelle ist, weil wir da deutlich mehr Licht eben fangen und richten können. Und natürlich im Zusammenhang auch immer wieder weiter mit leistungsstärkeren LEDs wird es dann auch immer heller.
Das mit dem immer heller werden, das kann ich anhand meiner eigenen Scheinwerfergeschichte nachvollziehen. Und damit bin ich sicher nicht allein. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, mal auf einen dunkleren Scheinwerfer umgerüstet zu haben. Und ich bin auch nach meiner Zagen gefahren, um besser zu verstehen, wie aus neuen Ideen neue Scheinwerfer werden. Darüber habe ich nicht nur mit Guido Müller gesprochen, sondern auch mit Frank Weiland. Er ist seit über 15 Jahren technischer Leiter bei Busch und Müller. Und er hat den Überblick über alle Entwicklungen, die gerade so laufen und wer alles daran beteiligt ist.
Es gibt da einen konstruktiven Widerstreit untereinander. Der Elektroingenieur braucht natürlich mehr Platz, genauso wie der Spiegel immer etwas größer sein könnte, um ein besseres Licht zu erzeugen. Und der Designer sagt, seid ihr wahnsinnig geworden, so groß lässt sich nicht verkaufen, genauso wie das Marketing. Und irgendwo findet man dann im Laufe von 1-2 Monaten einen Kompromiss. Und wenn man den dann gefunden hat, sich auf ein Design geeinigt hat, dann fangen Elektroingenieur und Artikelkonstrukteur nebeneinander an, die mechanische und Platinenkonstruktion sowie Softwareentwicklung und sowas zu betreiben, sodass beides möglichst nebeneinander hochwächst und dann die sich immer wieder untereinander absprechen können, um immer wieder in Kompromissen einen möglichst schönen Artikel zu entwickeln.
Findet man diesen Kompromiss immer?
Wir sind ein hier sehr familiäres Unternehmen, ein eingeschworenes Team, wo jeder jeden kennt, die Spezialitäten des anderen sogar und auch die kleinen Macken des anderen. Jeder Mensch hat Macken. Die kennt man, da nimmt man aufeinander Rücksicht. Man kriegt sich immer irgendwie geeinigt und ansonsten kommt mal irgendjemand, der Entwicklungsleiter oder im schlimmsten Fall auch ich als Schlichter dazu und dann wird ein Kompromiss gefunden. Kompromisse bedeuten immer, dass man irgendwo auf der einen Seite etwas zurücksteckt. Bei einem guten Kompromiss gewinnt keiner, da gibt es halbe Verlierer und Sieger.
Okay.
Mit ein paar Menschen, die Frank Weiland hier nennt, kann ich sprechen. Denn ich bin inzwischen auf einer kleinen Wanderung durch verschlungene Wege in dem verzweigten Firmengebäude und gerade im Labor angekommen. Hier geht es aber nicht um die Lichttechnik an sich, sondern um die andere wichtige Zutat für Scheinwerfer und Rücklichter: Kunststoffe.
Ich bin der Andi.
Und Laborleiter, habe ich gehört?
Ich arbeite hier im Labor, ja.
Okay, was passiert hier im Labor?
Also hier im Labor machen wir verschiedene Prüfungen. Und zwar ist das vom Prinzip so, dass wir künstliche Alterungen erzeugen. Und das machen wir so, indem wir die Teile in einer kurzen Zeit sehr hart übertesten und ziehen daraus Rückschlüsse, wie die sich bei normaler Belastung über einen längeren Zeitraum verhalten. Und dafür haben wir verschiedene Anlagen hier im Einsatz, zum Beispiel die Spritzwasserkabine. wo wir verschiedene Arten von Regen simulieren, also Regen von oben, von der Seite, Hochdruckreiniger und so weiter. Das sind dann genormte Tests, die wir durchführen, die wir dann auch dann auf unseren Bedienungsanleitungen angeben. Oder wir haben zum Beispiel Klimakammern, wo wir unterschiedliche Temperaturen fahren, auch dann extrem hohe und extrem tiefe Temperaturen. Dadurch erzwingen wir sozusagen eine künstliche Alterung oder eine Materialermüdung und können dann daraus dann ja, Rückschlüsse ziehen, wie die sich bei normaler Witterung über einen langen Zeitraum verhalten.
Und worauf kommt es an? Worauf muss man achten, damit das alles gut funktioniert?
Also als erstes muss man darauf achten, dass man natürlich möglichst alle Tests besteht. Das ist erstmal die Voraussetzung, dass wir die Teile verkaufen können. Und wenn wir aber die Tests nicht bestehen, ich sag mal, dann geht es dann auch eher darum, dass wir die Schwachstellen finden.
Hast du ein Beispiel für eine Schwachstelle? Was kann so eine Schwachstelle sein an einem Scheinwerfer?
Ja, eine Schwachstelle kann zum Beispiel sein eine Undichtigkeit. Das ist ja für uns enorm wichtig, dass die Scheinwerfer dicht sind. Weil wir da sehr viel Elektronik haben. Die Platinen haben mittlerweile sehr, sehr viele Funktionen. Und das sind empfindliche Elektronikbauteile. Und da ist es enorm wichtig, dass die dicht sind. So, und da kann es aber schon passieren, dass gerade am Anfang Scheinwerfer nicht sofort auf Anhieb dicht sind. Und das ist dann für uns, wo wir sagen, okay, da müssen wir nochmal eine Schleife machen, das Dichtkonzept optimieren, vielleicht eine dickere Dichtung, einen anderen Werkstoff nehmen, wie auch immer. Gibt es dann unterschiedliche Maßnahmen. Und die dann dazu führen, die wir dann umsetzen und dann testen wir es nochmal und genau. Und das machen wir dann so lange, bis es dann wirklich dicht ist.
Ja, gibt es da eigentlich sowas wie eine Entwicklung? Also, dass sich das, sage ich mal, in den letzten 10 Jahren oder so, dass die Kunststoffe sich auch verändern, dass die zum Beispiel dauerhaltbarer werden?
Ja, wobei ich da nicht ganz der richtige Ansprechpartner bin. Da haben wir hier zwischen den Kollegen Carsten, der ist Spritzkis Meister, der könnte da sicherlich mehr zu sagen.
Ja, super, dann fragen wir den nochmal. Vielen Dank. Ja, Carsten. Hallo Carsten.
Es gibt neue Kunststoffe, es gibt Biokunststoffe aus erneuerbaren Energien oder aus Baumrinden und es gibt so viele verschiedene Neuerungen und da sollte man auch regelmäßig dann an Fortbildungen oder an Messen teilnehmen und da hat sich in den letzten Jahren ganz schön viel getan. Wir selber haben hier jetzt gerade auch einen Biokunststoff, biobasierten Kunststoff, also der wird sich irgendwann mal selbst mit der Erde verbinden, sagen wir es mal so.
Wir sprechen dann noch weiter über die wundersame Welt der Kunststoffe und dass es natürlich eigene Kunststoffmessen gibt und ich schaue mir im Labor noch ein paar Prüfmaschinen an und dann laufe ich weiter mit Guido Müller durch die Gänge und Gebäude und ich habe endgültig die Orientierung verloren.
Hier sind wir jetzt im Werkzeugbau, wo alle unsere Werkzeuge gebaut werden. Die Halle selber ist die erste Halle der Firma, die hier oben auf diesem Gelände auch gebaut wurde in den 60er Jahren. Die Uhr, die oben in der Mitte hängt, das ist noch eine, die aus der damaligen Zeit übrig geblieben ist. Ansonsten hat sich sehr, sehr viel geändert. Die Halle ist öfters renoviert worden und ja, wo wir einfach jetzt gerade den Formenbau dann drin haben.
Und auch hier stehen jetzt wieder ein paar Maschinen. Was machen die so?
Ja, hier stehen wir jetzt gerade vor einer Senkerodiermaschine. Wir sind an Drahterodiermaschinen vorbeigekommen. Da vorne wird gerade eine neue, die letzte Woche angeliefert wurde, eingerichtet und aufgebaut. Hier bei Erodiermaschinen wird mit sehr hohen Spannungen gearbeitet und dann mit Konturen oder Trennungen in Metall reingeschlagen, mit Funkenerosion.
Um dann in einer Form irgendwelche kleinen Details darzustellen, oder?
Ja, beim Senkerodieren ist es beispielsweise so, man muss sich das vorstellen, wie ein Stempel, der sich in ein Werkzeug reinbrennt. Das heißt also, man hat eine sogenannte Elektrode, die ist dann ja die positive Form in einer Kavität. Wenn man jetzt 4 Kavitäten haben möchte, dann wird diese Elektrode 4-mal in den Werkzeugstahl eingebrannt.
Kavität ist der Raum, in den das gespritzt wird?
Ja, genau. Das sind die Anzahl der Nester, sagt man auch, oder ja, beim Waffeleisen, wenn wir auf das Beispiel einmal gehen, da ist eben eine Waffel drin. Im Waffeleisen ist eine Kavität. Wenn man jetzt 4 Waffeln gleichzeitig rauskriegen würde, hätte man 4 Kavitäten.
Ja, was sehen wir hier?
Ja, das ist ein offenes Werkzeug. Da wird ein Glas, sagen wir dazu, das ist die Frontscheibe, die aus Kunststoff eigentlich ist, demnächst gespritzt werden. Das Werkzeug ist noch neu, ist in Fertigung. Der Scheinwerfer wird nächstes Jahr auf den Markt kommen. Und hier sieht man eben jetzt die eine Hälfte des Werkzeuges, des Waffeleisens, wo man eben reinschauen kann.
Das ist also jetzt hier durch den Maschinenpark gegangen und ist die Vorbereitung der Serienproduktion.
Richtig, genau. Also es ist durch den Maschinenpark gegangen, aber auch dann durch tatsächlich die wichtige handwerkliche Arbeit der Werkzeugmechaniker. Die Maschinen können sehr schön Einzelteile machen, aber der Fachmann muss das hinterher zusammensetzen, dass es dann auch ein funktionierendes Ergebnis dann gibt, ein funktionierendes Werkzeug. Und das ist eben eine sehr, sehr präzise Handarbeit, ist dafür notwendig. Man muss sehr lange arbeiten daran und ein gutes Fachwissen haben, um das eben zu einem guten Werkzeug zusammenzubauen. Und das sind die Fachleute, die auch dann zum Großteil hier selber ausgebildet wurden.
Und Fachkräftemangel hört man an allen Ecken und Enden. Ist das für euch auch ein Thema? Du hast gesagt, ihr bildet die aus. Ist es schwer, Leute da zu bekommen, das hier fortzuführen?
Ja, also Fachkräftemangel ist tatsächlich ein Thema. Manchmal so in den Berufen unterschiedlich über die Jahre. Aber auch jetzt hier die Ausbildung ist tatsächlich wichtig, dass wir da auch eigene Fachleute bekommen. Wir bilden auch noch in anderen Berufen aus, um eben gerade den Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Ein anderes Thema auch für den Fachkräftemangel ist, dass wir auch viele Nationalitäten mittlerweile hier haben. Das heißt auch in der Zeit von 2018, 2016, als die Migrationsphase war, haben wir eben auch einige Nationalitäten bekommen aus Syrien, Eritrea, aus Afghanistan, Pakistan, also unterschiedlichste Länder, die hier vertreten sind. Und wir sind auch froh, dass die Leute da sind, die machen gute Arbeit und unterstützen unser Team dann eben auch entsprechend.
Wir gehen dann weiter in die nächste Halle, in der der Spritzguss passiert. Hier entstehen all die Kunststoffteile, die einmal Scheinwerfer werden wollen, und es stehen große Säcke mit Granulat herum. Das sieht aus wie so kleine Plastikbrösel. Und die Maschinen, die aus diesen Bröseln Scheinwerferteile machen, sind jeweils so groß wie ein Kleinbus ungefähr. Sie brummen und zischen und pressen den Kunststoff mit hohem Druck in die Waffeleisen, die im Formenbau entstanden sind. Schließlich landen all die Einzelteile und die Elektronikkomponenten, die 20 Kilometer entfernt von Meinerzhagen vormontiert werden, in der Endmontage.
Hier kommen alle Teile zusammen, die wir jetzt vorher gesehen haben, die in den einzelnen Abteilungen produziert werden. Und dann wird ein Scheinwerfer hier aus den Einzelteilen zusammengeschraubt und dann auch eine Endkontrolle findet statt. Das heißt also, wir haben eine 100% Endkontrolle, weil wir sind noch einer der wenigen, die in Deutschland Fahrradbeleuchtung produzieren. Unsere meisten Wettbewerber kommen aus Asien. Und da wissen wir, dass wir nicht die billigsten sein können, aber wir wollen gut sein. Und deshalb machen wir zum Schluss eine 100% Endkontrolle, damit wir eben gute Produkte rausbringen.
Und Endkontrolle bedeutet dann, jeder Scheinwerfer, der das Haus verlässt, hat schon mal geleuchtet, oder?
Ja, er hat schon mal geleuchtet, das Lichtbild ist einmal kontrolliert worden, die Funktion, wenn es jetzt mit Sensor ist oder mit Standlicht oder sonstige Sachen, das ist einmal überprüft worden, ob es geht oder nicht geht, sodass dann der Nutzer hinterher möglichst wenig Theater damit hat.
Was ist das Lichtbild?
Das Lichtbild ist die Verteilung des Lichtes auf der Straße. Also das soll natürlich möglichst homogen sein. Man darf den Gegenverkehr nicht blenden. Da gibt es eine sogenannte Hell-Dunkel-Grenze, die man nicht überschreiten darf. Und ja, das sind so diese Anforderungen, die werden überprüft. Wir können uns das vorhin gleich einmal anschauen, wie das geht, sodass man das dann sehen kann.
Ja, machen wir das mal.
Natürlich können wir das hier im Podcast nicht sehen, aber ich kann euch beschreiben, dass eine Mitarbeiterin viele kleine Scheinwerfer nacheinander auf eine Art Schablone leuchten lässt und auf dieser kontrolliert, dass zum Beispiel diese Hell-Dunkel-Grenze ganz klar definiert zu sehen ist.
Ja, also wir haben einen relativ hohen Handarbeitsteil sogar, weil die Serien manchmal nicht so groß sind. Also da gibt es Kunden, Fahrradfabriken zum Beispiel, die dann unterschiedliche Kabellängen wünschen. Und das ist dann manchmal sehr schwer zu automatisieren, wenn es eben dann nur 100, 200 oder 1000 Stück sind. Also Automatisierung lohnt sich dann irgendwie ab 50.000, 100.000 Stück. Und die erreichen wir in der Regel nicht, sondern eher dann kleinere Mengen. Dafür sehr viele verschiedene kleinere Mengen.
Das heißt, das ist dann wahrscheinlich auch die Stärke dessen, dass man das ihr auf sowas reagieren könnt, auf solche Anfragen?
Richtig, genau. Also das können wir sehr gut darstellen mit diesem Montagekonzept, sodass wir da eben ja auch sehr spezielle Kundenwünsche erfüllen können.
Ich bin hier vorhin mit dem Fahrrad angekommen und habe so ein bisschen geguckt erstmal, wo ich rein muss. Und da habe ich an der Anlieferung so ein Schild gesehen, da stand was von Heimarbeit drauf. Was ist das?
Ja, das ist ein sehr spannender Name, Heimarbeit. Das sind bei uns Leute, meistens hier im Ort Meinerzhagen oder Nachbarort Kirspe, die arbeiten auf 556-Euro-Basis und machen leichte Montagearbeiten oder Einpackarbeiten. Also wenn man zum Beispiel einen Scheinwerfer dann in die Verpackung für den Handel, Einzelhandel bringt, das wird da gemacht. Das sind dann irgendwo in der Regel dann ja Schüler, Studenten, Hausfrauen, Rentner, die sich irgendetwas dazu verdienen möchten.
Eine Mitarbeiterin, die gerade in dieser Werkshalle etwas montiert, spreche ich spontan an.
Bitte? Darf ich kurz was fragen?
Ja, bitte.
Okay. Hallo, ich bin Gerolf Meyer, ich komme vom Radio. Ich mache einen kleinen Podcast-Beitrag hierüber. Was machen Sie hier gerade?
Ich produziere E-Bike-Spiegel. Ja, die werden so mit so einem Innenlenker quasi fertiggestellt und dann kann man schön sicher auf der Straße fahren.
Worauf muss man achten bei der Produktion? Worauf achten Sie besonders?
Dass die Schalen sehr ordentlich aussehen, die Gläser und die Innenlenker keine Macken haben. Und dass das eine ordentliche Produktion ist, damit man das auch verkaufen kann.
Und wie viel schafft man das so in der Stunde? Wie viel Spiegel werden hier fertig?
Wir müssen 54 Stück machen, aber wenn man sich Mühe gibt, schafft man auch 60. und ich achte sehr auf die Qualität. Mir ist wichtiger, die Qualität nach außen zu bringen, als die Stückzahl zu schaffen. Ja.
Wenn draußen, also wenn Sie nicht hier drin sitzen und Sie sind irgendwie in der Freizeit draußen unterwegs und es fährt ein E-Bike an Ihnen vorbei, schauen Sie, was das für einen Spiegel hat?
Ja, natürlich. Selbst wenn ich irgendwo im Norden unterwegs bin, dann sehe ich, ach, meine Produktion, ey, da muss ich mir das Fahrrad erstmal genauer angucken und die Spiegel und alles, was ich sehe, was ich mal hergestellt habe, da freue ich mich einfach mit, dass das so verrückt ist, dass das in Meinerzhagen, in so einer kleinen Stadt ist, sondern auf einmal irgendwo im Norden, wo man erstmal 6 Stunden hinfahren muss oder so, ja, genau.
Also Sie sind eine Spiegelexpertin?
Ja, kann man so sagen,
ja. Ich will die freundliche Spiegelexpertin nicht weiter stören und schlängle mich weiter mit Guido Müller durch die Hallen, in denen konzentrierte Geschäftigkeit herrscht, untermalt vom Geräusch vieler verschiedener Maschinen. Eigentlich könnte man hier eine ganze Weile stehen bleiben und einfach mal beobachten, was hier in welchen Arbeitsschritten passiert. Wir müssen aber noch weiter, denn ich soll unbedingt den einen Raum sehen, der ganz anders aussieht als die Produktionshallen.
Jetzt sind wir in einem großen Raum, einem sehr großen Raum, so eine Art Halle. Und ich glaube, viele Menschen würden das für eine Tiefgarage halten, wenn sie das sehen würden. Aber es ist ja noch was anderes.
Ja, das ist unsere sogenannte Lichtstraße. Als wir diese Halle 2016 gebaut haben, hatten wir noch etwas Platz. Und da hatten wir die Idee, weil man Fahrradscheinwerfer sehr schlecht testen kann, Lichtbilder draußen auf der Straße, da muss man lange warten, bis es dunkel wird, hatten wir die Idee, dass wir uns hier eine Straße, das sind jetzt 45 Meter, in den Keller bauen, haben uns dann Parkhausfarbe genommen, die auf den Boden gepinselt und eben auch Straßenstriche und konnten so jetzt eine Straße simulieren, wo wir unsere Scheinwerfer selber ausprobieren können und das Lichtbild im Entwicklungsprozess begutachten können, aber eben auch zum Beispiel für Katalogaufnahmen oder Prospektaufnahmen für die Website was zu machen. Das haben wir früher in echten Tunneln draußen gemacht, die wir dann halt sauber gemacht haben und die Straße gekehrt, um eben diese Fotos machen zu können. War im Sommer so ein bisschen lästig, immer wenn man dann abends um 11 Uhr erstmal anfing, einen Tunnel zu kehren, um dann die Bilder draußen zu machen. Und das ist jetzt deutlich einfacher geworden und schneller hier.
Ja, jetzt ist dunkel, man sieht nur noch so Notausgangsbeschilderung. Jetzt ist auch die weg.
Also wir haben jetzt einmal das Licht ausgemacht, um eben dann auch unverfälscht die Scheinwerfer sehen zu können. Und wenn ich jetzt auf diesem Display kann ich die unterschiedlichsten Arten ansteuern. Zum Beispiel können wir uns hier mal einen Scheinwerfer angucken. Das ist der Ur-Lumotec. Den gibt es mittlerweile über 30 Jahre, ist noch mit Halogenlampe. Damals waren so Helligkeiten von 15 Lux das, was man so erreichen konnte. Das war ein sehr, sehr guter Scheinwerfer. Aber wir sehen hier auch auf unserer Lichtstraße, ja, es ist halt Licht irgendwie. Wenn man jetzt in das Zeitalter der LEDs einmal geht und wir schalten mal um auf die aktuellen Einstiegs-LEDs, die haben so etwa 30 Lux, das ist der Up. Man sieht hier schon deutlich besseres Licht, was man damit erreichen kann. Und Ja, wenn man sich einen neuen E-Bike-Scheinwerfer anguckt, da kommt man dann auch auf, ja, zum Beispiel bei dem Scheinwerfer auf 170 Lux oder eben, wenn wir jetzt mal den neuesten anmachen, auch 250 Lux, 300 Lux. Also das ist einiges mehr. Man sieht, jetzt ist ein Lichtteppich entstanden auf der Straße, der ja sehr breit ist und auch schon mit Autoscheinwerferqualitäten mithalten kann. Hinten nach 45 Metern sieht man die sogenannte Hell-Dunkel-Grenze, wo wir halt den Gegenverkehr nicht blenden dürfen. Und wenn man jetzt das Fernlicht anmacht, hier mal einmal schauen, ja, der braucht noch einen Moment, bis er hochfährt, dann sieht man gleich, wie das ausschaut mit Fernlicht. Und das ist tatsächlich, wo man sie auch mit Autoscheinwerfern ganz gut messen oder auch vergleichen kann. Da kommt ganz gut was bei rum.
Was muss man alles machen, um so ein Lichtbild zu erreichen? Also man könnte jetzt ja von außen so denken, okay, Hell-Dunkel-Grenze, ich mache da halt irgendwas wie so einen Balken rein, begrenze das irgendwie und gut ist. Und hinten sitzt irgendwo meine Diode. Ich vermute aber, oder ich weiß eigentlich, ganz so einfach ist es nicht, oder?
Ja, da steckt tatsächlich jetzt sehr tiefgehendes Know-how hinter, weil ein kreisrundes Lichtbild wie von einer Taschenlampe, das ist ziemlich einfach. Da hat man eine LED, das Licht kommt irgendwo raus und leuchtet so dahin, wo es hin soll. Wir wollen aber mit einem Fahrradscheinwerfer ein möglichst homogenes Lichtbild auf der Straße haben. Das heißt also, einmal 5 Meter vom Fahrrad soll es hell sein und aber auch in 50 Meter Entfernung soll es eine ähnliche Helligkeit darstellen. Und da braucht man eine sogenannte Höhenschichtung im Lichtbild selber, um das hinzukriegen. Und gleichzeitig kommt dann aber hinter dem hellsten Punkt in 50 Meter Entfernung kommt dann die Stelle, wo man den Gegenverkehr nicht mehr blenden darf. Und das ist ziemlich komplex und da kommt es auf Hundertstel Millimeter tatsächlich an, die wir in den Produkten, in der Lichtberechnung, in der Lichtsimulation vorher errechnen müssen.
Das ist nämlich der Sinn dieser Hell-Dunkel-Grenze, die in Deutschland für Scheinwerfer vorgeschrieben ist. Das Licht soll keinesfalls blenden, gleichzeitig die Fahrbahn aber gut ausleuchten und da das Fahrradlicht ja schräg auf die Fahrbahn trifft, muss man es für ein gleichmäßiges Lichtbild unterschiedlich verteilen.
So, man muss es sich wirklich vorstellen, wenn man in 50 Meter Entfernung Licht hinbringen will, das genauso hell aussehen soll auf dem Boden wie das, was direkt vorm Fahrrad ist, dann muss einfach da hinten deutlich mehr Power hin.
Und um das so zu schichten, also ich sehe da so einen Spiegel bei euch in den Scheinwerfern. Wie wichtig ist dieser Spiegel und wie viel Know-how steckt da drin, diesen Spiegel genauso zu machen?
Ja, der Spiegel ist tatsächlich das Kernteil aus einem Scheinwerfer und wo auch unser Haupt-Know-how drin steckt. Diese Lichtsimulation oder Berechnung im Vorfeld, eine CAD-Anlage am Rechner, die nehmen recht viel Zeit in Anspruch, bis man eben dann das Ergebnis hat, was man haben möchte. Und da sind ausgebildete Lichttechniker dann am Werke, die ja das errechnen. Und dann hat man zwar einmal, wenn man das jetzt errechnet hat, die Theorie, muss das dann aber im Werkzeug auch nochmal umsetzen. Das heißt also, dass dann dieser Spiegel auch in der Realität als Kunststoffteil später so wird, ja, wie man ihn haben möchte.
Jetzt hast du mir hier eben so verschiedene Scheinwerfer gezeigt und hast dabei immer Lux erwähnt. Ich kenne Lux. Und ich kenne Lumen. Und zu jedem Scheinwerfer zugehörig gibt es irgendwie so einen Wert. Ich habe aber den Eindruck, die sind nicht immer so gut vergleichbar. Gerade die Lumenwerte sind meistens viel höher als Lux. Wonach soll ich mich richten?
Ja, das ist eine der Kernfragen, wo es keine richtige definitive Antwort drauf gibt. Da kommen tatsächlich zwei Philosophien zustande. Und ich bin auch selber der Meinung, dass sowohl die Lux als auch die Lumenwerte jeweils immer nur die halbe Wahrheit sind. Ein Beispiel, also eine Lux-Zahl ist eine Helligkeit auf einer bestimmten Fläche. Ein Laserpointer beispielsweise hat 100.000 Lux an der Stelle, wo dieser Pointer ankommt, ist ungeeignet zum Radfahren. Aber ein 50 Lux Scheinwerfer mit einer breiten Fläche, die er ausleuchtet, ist natürlich geeignet zum Radfahren. Das heißt also, Lux ist einmal die Helligkeit an einer bestimmten Stelle. Wenn man jetzt über Lumen spricht, da redet man von der gesamten ausgestrahlten Lichtmenge einer Lichtquelle, also hier einer LED. Das heißt also, mit Lumen gibt man all das an, was überall im Raum verteilt wird, an Licht, was rauskommt. Das sagt aber wiederum jetzt gar nichts von dem aus, was auf der Straße ankommt. Das heißt also, wenn ich jetzt einen Scheinwerfer mit einer hohen Lumenzahl habe, verliere aber die Hälfte oder mehr als die Hälfte des Lichtes irgendwo im Himmel, nutzt es mir auch nichts.
Vielleicht ist ja Lumen besonders gut dazu geeignet, ein Leuchtmittel an sich zu beschreiben und Lux vielleicht eher das, was hinten rauskommt oder was vorne rauskommt, wie das Lichtbild dann aussieht.
Ja, also wir sehen auch eher die Lux-Zahl als geeigneter an. Es ist aus meiner Sicht noch die bessere der schlechten Lösungen. Aber es ist zumindest noch insofern geeigneter, weil eben auch eine Fläche beschrieben wird, die dann das Licht auch hat. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass ein Scheinwerfer eine STVZO-Zulassung hat, das heißt also vom Kraftfahrtbundesamt müssen alle Produkte, die mit Licht im Straßenverkehr zu tun haben, zugelassen werden. Das ist bei Autoscheinwerfern so, ist aber auch bei Fahrradscheinwerfern so. Da ist eine gewisse Fläche vorgegeben, die ausgeleuchtet sein muss. Und wenn wir jetzt sagen, in Verbindung mit der STVZO-Fläche und unserer Lux-Zahl hat man zumindest einigermaßen einen Anhaltspunkt, dass es ein einigermaßen brauchbarer Scheinwerfer ist.
Ihr könnt euch das vielleicht vorstellen, wenn man mit einem Lichtexperten in einen Lichttunnel geht und über Licht spricht, dann kommt man nicht so schnell wieder raus. Und was die Experten in meiner Zagen so machen, das interessiert natürlich auch andere.
Du hast schon an zwei anderen Stellen erwähnt, dass ihr etwas eingeführt habt, was dann auch am Markt, also was Mitbewerber übernommen haben. Ist das bei dem IQ-Tag auch so? Also in dem Fall, dass man das Licht über einen Spiegel verteilt?
Ja, also natürlich versucht man auch dann, sich zu schützen, Patente und Gebrauchsmuster zu machen. Aber es gibt immer auch Wege, wie man das umgehen kann und wie man eben dann die Technik etwas anders macht und dass dann eben auch, auch andere das produzieren können.
Es wirkt auf mich so, als wärst du dran gewöhnt, dass ihr Dinge einführt und die tauchen dann auch an anderer Stelle auf.
Ja, also mittlerweile bin ich tatsächlich ein guter Ausdruck dran gewöhnt. Wir haben früher, muss ich sagen, hat mich das immer sehr geärgert, auch wenn wir Messen zum Beispiel hatten. Da kommen an den ersten ein, zwei Tagen alle unsere Wettbewerber vorbei auf dem Messestand, gucken sich die neuen Produkte an, fotografieren die auch sehr viel aus Asien. Und das hat mich früher sehr geärgert. Mittlerweile sehe ich das eher sportlich, weil ich denke, wenn die nicht mehr kommen würden, dann haben wir was falsch gemacht. Und das ist immer noch ein ganz gutes Zeichen, dass die kommen.
Machst du das auch an anderen Ständen? Oder gibt es auch Sachen, wo ihr euch von den Mitbewerbern inspirieren lasst?
Natürlich schaut man auch, was der Wettbewerb macht. Man schaut aber auch, ja, was machen andere Branchen, also zum Beispiel die Automobilbranche oder wo kann man sich da aus den Bereichen was abgucken oder auch dann lernen, was wir für den Fahrradbereich umsetzen können. Vielleicht um das einmal auch kurz zu beschreiben. Wir sind noch einer der letzten, der Fahrradbeleuchtung in Deutschland produziert. Die meisten unserer Wettbewerber kommen aus Asien. Das heißt, ich weiß, wir können nicht die billigsten sein. Das ist ein Rennen, was wir nie gewinnen können. Und deshalb ist auch unser Anspruch, wir wollen nicht billig sein, sondern wir wollen gut sein. Und deshalb haben wir auch tatsächlich diesen Innovationsdruck, dass wir immer wieder neue Sachen und Ideen auch bringen müssen, um eben dann dem Wettbewerb auch etwas voraus zu sein. Weil es kommen sowieso später wieder dann auch ähnliche Produkte auf dem Markt und die werden dann meistens billiger sein als unsere.
Soweit ich weiß, sind die Vorgaben in Deutschland für Fahrradlicht besonders streng und man könnte das ja als Standortnachteil deuten, dass also ein Hersteller, der für den deutschen Markt produziert, sich besonders strengen Regularien unterwerfen muss oder die erfüllen muss. Man könnte es ja aber auch in die andere Richtung deuten, und sagen, okay, Fahrradlicht, was hier produziert ist, was diesen Regeln entsprechen muss, das ist vielleicht auch so eine Art Gütesiegel und spielt auch in anderen Ländern dann eine entsprechend positive Rolle.
Was man häufig hört, ist, dass die gesetzlichen Anforderungen auch Innovationen blockieren. Es gibt kein Limit, wo jetzt gesagt wird, es darf unter dieser Hell-Dunkel-Grenze nicht so und so hell sein. Also das heißt, wenn man das kann und diese Technik drauf hat, kann man darunter so hell sein, wie man möchte. Da kann eben doch einiges bei rumkommen. Und wenn man das eben beherrscht, diese Kunst, dann kann man tatsächlich auch auf anderen Märkten damit punkten, ja.
Wir sind im Lichttunnel gewesen und das stärkste Licht, das du mir gezeigt hast, ist ein E-Bike-Scheinwerfer gewesen. Welche Rolle spielen E-Bike, Komponenten bei euch, E-Bike, Scheinwerfer, Rücklichter, alles was dazugehört, inzwischen so anteilig?
Ich kann es gar nicht in Prozentzahlen richtig benennen, weiß aber, dass der Anteil der E-Bike-Scheinwerfer deutlich größer geworden ist als mittlerweile die Dynamo-Scheinwerfer. Da hat sich in der letzten Zeit auch beim Verkauf von Fahrrädern einiges getan, wenn man sich die Stückzahlen ganz grob anguckt. Mittlerweile sind mehr als 50% der verkauften Fahrräder in Deutschland eben E-Bikes. Ich glaube, es werden so etwa 4 Millionen Fahrräder im Jahr verkauft und davon sind 2 Millionen und mehr E-Bikes. Das spiegelt sich bei uns auch in der Fahrradbeleuchtung wieder, zumal unser Markt eher die mittel- bis hochpreisigen Segmente sind. Und gerade da ist es eben so, dass viele Leute eben dann von dem normalen Biofahrrad auf ein E-Bike umsteigen, was dann eben auch direkt dann 2.000, 3.000, 4.000 Euro kostet. Und da dann eben aber auch höherwertige Lampen dran verbaut werden.
Jetzt gibt es sowas wie Kurvenlicht, Blinker oder Blinksysteme. Soweit ich weiß, sind das Lösungen für E-Bikes. Was würdest du sagen, wo finden die Innovationen statt und wird es in der klassischen Fahrradbeleuchtung auch weitere Innovationen geben?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, der Schwerpunkt liegt tatsächlich bei der E-Bike-Beleuchtung. Da wird es von ausgehen, die neuen Innovationen, also bei uns ist es zumindest auch so, einfach weil man dort mehr Energie zur Verfügung hat. Also der Dynamo, der die 3 Watt liefert, das ist zwar gut, aber das ist tatsächlich ein limitierender Faktor. Wenn man jetzt bei einer E-Bike-Beleuchtung von 12 Watt, von 18 Watt, von auch manchmal mehr Watt Leistung ausgeht, die der Lampe zur Verfügung steht, da kann man deutlich mehr mitgestalten und auch mehr mitmachen. Also ich merke es bei uns jetzt zumindest, dass wir den Schwerpunkt ganz klar bei der E-Bike-Beleuchtung haben. Wir machen uns dann allerdings im zweiten Schritt immer Gedanken dazu, wie können wir das jetzt auf Dynamo-Beleuchtung vielleicht noch ummünzen und von den Vorteilen, von dem, was wir neu gebracht haben, das dann mit etwas weniger Energiezuführung dann aber trotzdem auch für eine Dynamo-Beleuchtung passend zu machen. Das geht nicht immer. Wir haben jetzt beispielsweise einen Scheinwerfer rausgebracht, der auch Fernlicht hat, auch für Dynamos. Da braucht man aber gewaltig viel Energie und da ist eine sehr aufwendige Elektronik für notwendig gewesen, um eben dem Dynamo etwas mehr Energie zu entlocken und dann halt auf die Straße zu bringen.
Klingt fast so, als wäre es aufwendiger, einen klassischen Fahrradscheinwerfer für ein Dynamo zu entwickeln, weil man halt nur diese 3 Watt zur Verfügung hat.
Ja, wenn man die Helligkeiten erreichen will, ist das tatsächlich so, weil man deutlich effizienter werden muss und deutlich bessere Elektronik dafür braucht und trotzdem sind eben 3 Watt was anderes als 18 Watt. Also das ist tatsächlich so, ja.
Dann lass uns doch noch mal kurz ein bisschen in die Zukunft schauen. Was könnte denn da zum Beispiel noch passieren?
Das eine ist natürlich die Weiterentwicklung der LEDs. Da ist man noch nicht am Ende und es kommen jedes Jahr neue und stärkere LEDs raus. Das heißt also auch das Licht auf der Straße wird immer mehr werden. Zum anderen wird aber auch die Digitalisierung Einzug halten. Das heißt, wir sprechen jetzt über Matrixlicht, über Kurvenlichter, wo einfach dann die LEDs ganz anders gestaltet sind, ganz andere Lichtmuster auf der Straße möglich sind. Und klar, App-gesteuerte Scheinwerfer, wo man die ganze Justierung, man kann mittlerweile sehr, sehr viel einstellen, an Grundeinstellungen bei Scheinwerfern machen, um sich ein Lichtbild auch selber zu konfigurieren. Das ist bei unseren neuen Scheinwerfern möglich. Das wird immer weitergehen. Das heißt also auch die Digitalisierung des Lichtes, das ist einfach ein Thema, was sehr, sehr zukunftsträchtig ist.
Und von den Innovationen, die du so siehst, die du mir jetzt hier natürlich nicht verraten wirst, da müssen die Leute schon zu euch an den Messestand kommen, den klassischen Weg wählen. Ja. Kannst du da sagen, welchen Anteil da E-Bike und welchen Anteil unmotorisiertes Fahrrad haben?
Ich würde ungefähr sagen 3/4. Zu 1/4, 3/4 E-Bike, 1/4 normales Fahrrad.
Natürlich für klassische Radleute ist das natürlich ein sogenannter Schmerzpunkt. Kennst du den?
Ich bin eigentlich auch Verfechter der Dynamo-Energie, merke aber, dass eben auch anderes möglich ist. Ich bekomme es öfters mal mit, auch in Gesprächen, wo andere Lichthersteller auch sagen, ja, machen wir überhaupt noch Dynamo-Licht? Also es geht tatsächlich dieser Trend davon weg. Die sagen, ich konzentriere mich einfach nur noch auf das E-Bike-Licht und es gibt für den Dynamo kaum noch was neu kommt. Das wollen wir zumindest jetzt noch überhaupt nicht machen, weil wir weil ich nach wie vor denke, diese Dynamo-Sache ist eine sehr schöne und umweltfreundliche Geschichte. Und versuche eben deshalb so viel wie möglich an Innovationen noch von diesem E-Bike eben auf den Dynamo rüberzubringen. Die Akkubeleuchtung natürlich, also die Stecklichter, das ist schon etwas, wo auch die Entwicklung weitergeht und die auch dauerhaft bleiben werden, weil die Akkus werden leistungsfähiger, die LEDs werden effizienter und da wird sehr viel noch für Biobikes auch weiterentwickelt und auf den Markt gebracht werden. Und das ist schon ein Segment oder ein Bereich, wo auch viele Innovationen reinkommen.
Und wenn du irgendwo jemanden kennenlernst, gehst auf irgendein Fest oder so und sagst, was du machst, dann fragt dich jemand, warum? Warum machst du Fahrradlicht? Was sagst du dann?
Weil es Spaß macht.
Und wenn da jemand nachfragt, warum macht das Spaß?
Weil man Produkte macht, die helfen, ja, sicherer unterwegs zu sein, die unterstützen, die man anpacken kann und die man eben auch selber verwendet.
Frank Weiland, der technische Leiter, hat mir zum Abschluss was ganz Ähnliches erzählt.
Ich könnte mir nur vorstellen, wenn ich hier arbeite bei einem Hersteller von Fahrradbeleuchtung, dass dann auch der Winter einen ganz eigenen Reiz hat, weil ich da ja viel mehr ausprobieren kann.
Ja, meine Frau hat mal irgendwann gesagt, sei total bekloppt, ich würde mich am Sonntagabend in meine Fahrradklamotten schmeißen und nachts Fahrradtouren machen, wenn die anderen von den Touren nach Hause kommen.
Wenn es endlich dunkel ist.
Aber ich habe sie auch einmal zu einer Testfahrt mitgenommen und seitdem versteht sie das besser. Da habe ich dann irgendwann mal um 1 Uhr nachts gesagt, ich möchte jetzt mal nach Hause. Ach nee, das ist so schön, ich drehe noch eine Runde.
Das sagt Frank Weiland von Busch und Müller und seine Frau ist wahrscheinlich nicht die Einzige, die den Spaß am Nachtfahren entdeckt hat. Ich gehöre da jedenfalls auch dazu und ich weiß noch von anderen Menschen, für die das auch zutrifft. Ich verlasse Busch und Müller und meiner Zagen mit ziemlich vielen neuen Lichteinblicken und ich stelle mir auf meinem Rückweg über die Kuppen des Sauerlandes die Frage, ob wir gerade sowas wie Zeugen der Hochzeit der Dynamo-Lichtanlage sind und ob und wie die Entwicklung des mit Muskelkraft erzeugten Lichtstroms am Fahrrad weitergeht. Denn auch wenn ich Kurvenlicht, Blinklicht und immer besser steuerbare Lichtanlagen an E-Bikes technisch spannend finde, am elegantesten ist für mich immer noch ein Scheinwerfer, den ich mit jedem Tritt zum Strahlen bringen kann. Die Leute bei Busch und Müller sind nicht unschuldig daran. Ich hoffe, ihr habt aus dieser Geschichte auch was mitnehmen können und wenn das so ist, schreibt uns doch gern als Kommentar drunter oder empfehlt uns gern weiter. Ihr könnt uns auch schreiben an antritt@detektor.fm und ihr findet uns sowohl auf Instagram als auch auf Mastodon. Die nächste Folge dieses Podcasts erscheint am 17.10. und ich wünsche euch bis dahin gute und natürlich auch gut beleuchtete Fahrt. Macht's gut und bis bald. Ciao.
Er will Schamane sein und du weißt nicht warum. Und er sagt, hat einen seltsamen Rauch geregt. Deine Beichte hört er trotzdem an und lacht an Stellen, wo du es nicht verstehst. Mach das Licht aus, wenn du gehst. Trägt er feminin und ich hält er für dumm. Dein Nachbar wird ein Einstein sein und du weißt nicht warum. Und er singt auf einer kratzigen Violine. Deine Klagen hört er trotzdem an und lacht an Stellen, wo du es nicht verstehst. Mach das Licht aus und dreh dich nicht um. Auto ist ein Wartesaal, dein Dackel ist ein Pferd. Und es regnet immer dort, wo du grad stehst. Dein Teddybär ist plötzlich stumm, dein Geld ist nichts mehr wert. Und die Halme schreien, wenn du den Rasen mähst, mach das Licht aus. Ist egal warum, die Welt will dir ein Rätsel sein, sie schleudert dich herum.